Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheiß. Zunächst die Nachrichten. Das Präsidium der Sozialdemokratischen Partei CSSD hat auf seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig dem Parteivorstand vorgeschlagen, als Kandidaten für den ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen Vizepremier Jaroslav Boresch zu nominieren. Wie die Parteivizevorsitzende Maria Sotschkova nach der Sitzung mitteilte, habe man dabei die Entscheidung des Ex-Premiers und langjährigen Parteivorsitzenden Miloš Zeman berücksichtigt, der aus der Meinungsumfrage der CSSD über den Präsidentschaftsfavoriten zwar als klarer Sieger hervorgegangen war, im ersten Wahlgang jedoch nicht antreten will. Boris hatte in der erwähnten Meinungsumfrage, an der etwa 27.000 Bürger teilgenommen hatten, als Zweiter hinter Zeman abgeschnitten. Der Nachfolger des amtierenden Präsidenten Václav Havel, dessen Amtszeit Anfang Februar endet, wird am 15. Januar von den Abgeordneten beider Parlamentskammern gewählt. Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe geht davon aus, dass das Verkehrskapitel, das in den tschechischen Verhandlungen mit der Europäischen Union noch offen steht, erst kommende Woche auf dem EU-Gipfel in Kopenhagen abgeschlossen wird. Dies teilte Stolpe heute der Nachrichtenagentur ZDK mit. Aufgrund des noch offenen Bereichs der Kabotage war man bislang im Verkehrsbereich nicht zu einer abschließenden Übereinkunft gekommen. Laut Stolpe handelt es sich bei der Kabotage um ein Thema, das den Tschechen sehr zu schaffen mache. Man habe bereits verschiedene Gespräche darüber geführt, werde deren Abschluss jetzt aber wohl auf den bevorstehenden EU-Summit verschieben. Der Bundesregierung sei sehr daran gelegen, dass man zu einer für die Tschechen akzeptablen Lösung komme, so Stolpe. Die Tschechische Republik wird nicht zulassen, dass ein mögliches Abkommen zur Aufteilung der finanziellen Mittel unter den 10 Kandidatenländern auf dem Gipfeltreffen in Kopenhagen zu ihrem Nachteil ausfällt. Dies teilte am Donnerstag in Brüssel der tschechische Chefunterhändler Pavel Telička mit. Telička gab gegenüber der Nachrichtenagentur ZDK bekannt, dass ihm seitens des Erweiterungskommissars Günther Verheugen versichert worden sei, dass Tschechien durch das Ergebnis von Kopenhagen keineswegs benachteiligt werden könne. Der tschechische Botschafter bei der Europäischen Union, Libor Sečka, hat sich am Donnerstag offiziell von seinen Partnern und Mitarbeitern verabschiedet. Seine Tätigkeit wird er in Brüssel unmittelbar nach dem Gipfeltreffen in Kopenhagen beenden. Im Januar wird ihn Pavel Telička ersetzen, der derzeit Vizeaußenminister und EU-Chefunterhändler ist. Die Ministerpräsidenten der Staaten der Visegrad-Gruppe Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn treffen heute in der Slowakei zusammen, um erneut ihre Positionen im Hinblick auf den am 13. September in Kopenhagen stattfindenden EU-Gipfel aufeinander abzustimmen. Alle 4 Kandidatenländer werden sich daran setzen, um mit einem einheitlichen Standpunkt in die Abschlussverhandlungen mit der Europäischen Union zu gehen, gab Karel Borůvka von der Presseabteilung des tschechischen Außenministeriums zum Hintergrund des Treffens am Donnerstag bekannt. Soweit die Meldungen, die Sie auch im Internet abrufen können unter www.radio.cz. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho und Jitka Mladková. Anschließend hören Sie dann die Sendereihe im Spiegel der Medien.
Tschechen und Deutsche im politischen Verständnis von TG Masaryk, so das Leitmotto einer Konferenz in Prag und erstes Thema in unserem Tagesecho. Anschließend blicken wir auf den vergangenen Monat zurück, um uns eine feine Kostprobe heurige Weine aus Mähren ins Gedächtnis zu rufen. Und last but not least, für diejenigen, die Tschechisch lernen wollen, haben wir wieder eine neue Folge unseres Sprachkurses vorbereitet. Wenn gegenwärtig vom Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen, respektive zwischen Tschechen und Österreichern die Rede ist, dann geht es meist um die strittigen Fragen, die im Zuge der Erweiterung der Europäischen Union noch zu klären sind. Dort, wo auch die Beschäftigung mit der Vergangenheit in diesem Lichte erscheint, wird diese allzu oft für die jeweils eigenen Interessen instrumentalisiert und dementsprechend oberflächlich dargestellt. Eine wirklich profunde Diskussion über bestimmte historische Aspekte in den tschechisch-deutschen Beziehungen fand am Freitag im Rahmen einer Konferenz in der Prager Akademie der Wissenschaften statt. Gerard Schubert war dort und hat folgenden Beitrag vorbereitet.
Tschechen und Deutsche im politischen Verständnis von Tomáš Garrigue Masaryk. So lautet der Titel einer internationalen Konferenz, die von der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik initiiert, am Freitag in Prag abgehalten wurde. Masaryk, der erste tschechoslowakische Präsident und Gründer des tschechoslowakischen Staates, ist hierzulande auch heute noch nahezu allgegenwärtig. Es gibt kaum eine Stadt, in der nicht ein zentraler Platz oder eine zentrale Straße nach ihm benannt wäre, und wohl jedem Schulkind ist das Bild des ernsten schwarz gekleideten Mannes mit dem auffällig gezwirbelten weißen Bart nur allzu vertraut. Masaryk gehört eben neben Karl IV. Und einer Reihe weltbekannter tschechischer Künstler zum Standardrepertoire nationaler Identifikationsfiguren und historischer Folklore, was jedoch freilich nicht bedeutet, dass die Beschäftigung mit ihm stets sehr profund abläuft. Dennoch, es gibt eine große Zahl von tatsächlichen Experten auf diesem Gebiet. Und über 20 von ihnen gaben sich bei der Konferenz am Freitag einstellig ein, um zu referieren und zu diskutieren. Masaryks Bedeutung für die Entwicklung der tschechisch-deutschen Beziehungen im zerfallenden österreichischen Vielvölkerstaat kurz vor dem Ersten Weltkrieg standen dabei ebenso im Mittelpunkt wie allgemeine Konzepte Masaryks für die Sicherstellung einer konstruktiven europäischen Koexistenz. Dass man hier gerade in Zeiten eines beschleunigten europäischen Integrationsprozesses nicht lange nach Bezügen zur Gegenwart suchen muss, liegt auf der Hand. Der Prager Historiker Martin Kutschera etwa beschrieb den Charakter von tschechisch-deutschen Versöhnungsversuchen zu jener Zeit, als die Nationalitätenkonflikte längst an den Grundfesten der Habsburger Monarchie zu rütteln begonnen hatten.
Ten česko-německý smír byl chápaný zcela mechanicky, že se Češi a Němci sejdou k jednomu stolu zelenému.
Die tschechisch-deutsche Versöhnung wurde damals völlig mechanisch aufgefasst, nämlich etwa so, dass sich die Tschechen und Deutschen an einen grünen Tisch setzen, dass sie sich auf bestimmte Dinge einigen und fertig, Ende der Diskussion. So aber konnte man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits keine Politik mehr machen und schon gar nicht in einer Situation, die von sehr scharf konturierten nationalen Haltungen geprägt war. Politik am grünen Tisch, sie allein kann auch heute keinen friedlichen Integrationsprozess garantieren. Dabei sind Vergleiche zwischen dem Vielvölkerstaat der Donaumonarchie einerseits und der Europäischen Union andererseits, wie immer sie auch ausfallen mögen, in politisch-historischen Debatten nichts Neues. Doch ist es auch nicht Aufgabe der Geschichte, ständig neue Fakten und Aspekte zu präsentieren. Die richtige Diskussion zur richtigen Zeit stellt neue Perspektiven in Aussicht. Und darum sind hinter den Kulissen mehr Menschen bemüht, als es auf den ersten Blick oft scheint.
Und nun, wie eingangs angekündigt, geht es vielmehr um eine kulinarische Angelegenheit. Alle Jahre wieder im November kommt er auf den Markt, der Beaujolais Nouveau, das aber auch in der Tschechischen Republik zu dieser Zeit die heurigen Weine präsentiert werden, weiß man weniger. Dazu der folgende Bericht von Alexander Schneller.
Jetzt ist er wieder da. Wie jedes Jahr wird er am dritten Donnerstag im November von Frankreich her in die ganze Welt gekarrt und ist gleich schon einem Ritual, wie Weinliebhaber überall auf den Moment warten, in dem sie mit kleinen oder größeren Schlucken die kommende Qualität des heurigen Weins herausschmecken können. Ich spreche, Sie wissen es, liebe Hörerinnen und Hörer, vom Beaujolais Nouveau oder Beaujolais Primeur, der zurzeit auch in Prag wieder angeboten wird. Aber was soll ein Beitrag über so etwas Französisches wie den Beaujolais bei Radio Prag? Nun, es gibt natürlich nicht nur in Frankreich den neuen Wein. Nein, auch in der Tschechischen Republik wird er seit einiger Zeit angeboten, wenn auch eher unbemerkt. So kennt man zum Beispiel den Martini-Wein, der Anfang November auf den Markt kommt. Kürzlich haben die Pratele Moravina Nuovo, also die Freunde der neuen mährischen Weine, in ein großes Hotel mitten auf dem Wenzelsplatz geladen, um bei einem opulenten Buffet den Jahrgang 2002 vorzustellen. Es war dies bereits die achte Veranstaltung dieser Art, was im Übrigen darauf hinweist, dass der Wein in Tschechien zunehmend an Terrain gewinnt. Und da konnte man ausgiebig Weine aus Mikulov, Valtice und Znojmok verkosten. Auch Weiße waren dabei. Müller-Thurgau, Malvasia, auch als Veltlinske Červené Rane bekannt, was so viel heißt wie früher roter Veltliner, und das, obwohl es sich um einen Weißwein handelt, außerdem der Moravský Muškát, also der mährische Muscateller. Während der Veltliner noch eher säuerlich ist und der Muscateller noch wenig von seinem zukünftigen würzigen Bouquet verrät, ist der Müller-Thurgau schon erfrischend fruchtig und als Primeur eigentlich angenehmer als ausgereift. Aber das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Von den Roten wurden kredenzt Frankowka, Modri Portugal, also der blaue Portugiese, sowie Svatovavrinecké. Sie sind alle von tiefroter Farbe und wirken schon kräftig, wenn zum Teil auch noch bitterlich. Keineswegs haben sie die fruchtige Leichtigkeit und Süffigkeit des Beaujolais Nouveau. Dennoch, wie groß die Fortschritte sind, die die tschechischen, insbesondere die mährischen Weinbauern gemacht haben und machen, konnte man an den heurigen Weinen besonders deutlich erkennen. Und es war mir ein Vergnügen, zu Hause mit meiner Frau eine Flasche neuen Müller-Thurgau zu trinken, begleitet von Brot, Wurst und Früchten. Und so haben wir angestoßen auf den tschechischen Rebensaft, der drauf und dran ist, dem Gerstensaft den Rang abzulaufen. In diesem Sinne ein herzliches Nazdraví wünscht Ihnen Alexander Schneller.
Und nun wieder eine neue Folge unseres Sprachkurses. Katrin Bock ist am Mikrofon.
Bez práce nejsou koláče.
Ohne Arbeit keine Kuchen, heißt eines der bekanntesten tschechischen Sprichwörter. Im Deutschen würde man sagen, ohne Fleiß kein Preis. Doch nicht um Fleiß, sondern um
práce,
Arbeit, soll sich im heutigen Sprachkurs alles drehen. Das entsprechende Verb lautet
pracovat,
arbeiten.
Pracovat.
Ein
pracovník
ist also ein Arbeitender. Ein
dělník
hingegen ist ein Arbeiter. Das Wort
dělník,
Arbeiter, leitet sich vom Verb
dělat,
machen, ab. Seine Arbeit,
práce,
hat ein Arbeiter,
dělník,
zumeist in einer
továrna,
Fabrik.
Továrna.
Ein
zaměstnanec
ist ein Angestellter.
Ein zaměstnavatel
dagegen ein Arbeitgeber. Ein
zaměstnanec,
Angestellter, hat in der Regel ein
zaměstnání,
eine Beschäftigung. Und ein
zaměstnavatel,
Arbeitgeber,
zaměstnává,
beschäftigt. Sollte ein
zaměstnanec,
Angestellter, ohne Arbeit sein, so ist er ein
nezaměstnaný,
ein Arbeitsloser.
Nezaměstnaný.
Also
bez práce,
ohne Arbeit. Die
nezaměstnanost,
Arbeitslosigkeit,
nezaměstnanost,
ist auch hierzulande ein immer größeres Problem. Die Zahl der
nezaměstnaní,
Arbeitslosen, steigt. Wer Arbeit sucht, geht zum
Úřad práce,
Arbeitsamt.
Úřad práce.
Wer Arbeit hat, der erhält in der Regel monatlich einen
mzda,
Lohn,
mzda,
beziehungsweise
plat,
Gehalt,
plat.
Der Bruttolohn heißt im Tschechischen
hrubá mzda,
wörtlich grober Lohn, denn
hrubý
heißt grob. Wenn alle Steuern und Abgaben bezahlt sind, erhält man einen
čistá mzda,
wörtlich reinen Lohn, sprich Nettolohn. Wer beim Staat angestellt ist, ist ein
úředník,
Beamter.
Úředník.
Auch in Tschechien sind
úředníci,
Beamte, nicht gerade beliebt. Für wilde Vermutungen über den Ursprung ihres Reichtums sorgen hierzulande die
podnikatele,
Unternehmer,
podnikatele.
Auch wenn die Mehrheit der
podnikatele,
der Unternehmer, sicher rechtschaffen ihr Geld verdienen, sorgen einige
podvodníci,
Betrüger,
podvodníci,
immer wieder für Schlagzeilen und schaden so dem guten Ruf aller
podnikatele,
Unternehmer. Genug der Arbeit für heute.
Naslyšenou.
Und auf Wiederhören sagen
Martina Schneiberková
und Katrin Bock.
Schon am Donnerstagnachmittag, besonders dann am Abend, wimmelte es in Prag, aber auch in mancher anderen tschechischen Stadt bzw. Gemeinde, wieder einmal von kostümierten St. Nikoläusen in Begleitung von Engeln und Teufeln, so wie es hierzulande am Vorabend des vor allem mit Bescherung verbundenen St. Nikolaustages am 6. Dezember mittlerweile zur Tradition geworden ist. Eine besonders hohe Konzentration der genannten Protagonisten war des Abends auf dem Altstädter Ring in Prag anzutreffen. Das anwesende Kinderpublikum, begleitet von der stark vertretenen Elternschaft, wurde in verschiedenen Wettbewerben auf die Probe gestellt. Dies in ganz bizarren Disziplinen, wie zum Beispiel im Verzehren von Schokoladenfigürchen, Schmuck mit Schlagsahne bzw. Rasierschaum und anderen. Großes Interesse galt der Disziplin Kopftauchen im alkoholfreien Sekt. Kein Wunder, denn es gab viele begehrte Preise zu gewinnen, von denen der erste Preis, nämlich ein Mountainbike, am attraktivsten war. Immerhin, als Höhepunkt des Abends galt der Wettbewerb um die schönste Maske. Also Jubel und Trubel überall. Wer bei solchen Veranstaltungen aber nicht mitmachen und die Vorweihnachtsatmosphäre auf eine ganz andere Art und Weise erleben will, der hat genug Gelegenheiten dazu. An vielen Orten Prags zum Beispiel finden diese Tage zahlreiche Ausstellungen statt, die alte Weihnachtstraditionen wieder aufleben lassen und zum Großteil auch veranschaulichen. Nicht wegzudenken sind dabei die Weihnachtskrippen, die in Böhmen und Mähren auf eine recht alte Volkskunsttradition zurückblicken können. Den Weihnachtskrippen galt diese Woche auch eine Buchpräsentation. Der Saal des Pädagogischen Museums Jan Amos Komenski war bis zum letzten Platz von Jung und Alt besetzt. Auf die Frage, warum sie gekommen sei, sagte uns eine ältere Frau aus dem Publikum.
No, protože mám ráda české Vánoce pravé, ne žádného Santa Clause, ale opravdu...
Weil ich das echte tschechische Weihnachtsfest liebe, sagt die Frau. Keinen Santa Claus, sondern das Christkind und die Erinnerung an Bethlehem, wo es geboren wurde. Und was ist unter dem echten tschechischen Weihnachtsfest zu verstehen?
No, samozřejmě. Betrém, návštěva kostela...
Selbstverständlich Weihnachtsgrippen, Besuch in der Kirche, vor allem gute Atmosphäre zu Hause und natürlich auch Karpfen mit Kartoffelsalat. So wie diese Frau erleben die Adventszeit viele Tschechen und nicht nur in Prag. In das ostböhmische Hořice führt uns jetzt Dagmar Keberlova.
Der Adventmarkt in Hořice gehört zu einer der größten Veranstaltungen der Stadt. Im vergangenen Jahr fand es zum ersten Mal statt und wurde sofort sehr beliebt. Daher knüpft die Stadt in diesem Jahr mit einem noch größeren Markt an. Zu den für die Besucher interessantesten Attraktionen werden bestimmt das altböhmische Schlachtfest, ein lebendiges Christkindfest sowie eine Schau von Handwerkern aus Tschechien und aus der Slowakei gehören, sagte Radio Prag die Leiterin des Informationszentrums in Hořice, Michala Bekrová. Zum weiteren Programm Frau Bekrová selbst. Neben den traditionellen Produkten wie die Röhrchen von Hořice wird auch die Fabrik Mileta ihre bekannten Taschentücher ausstellen. Weiter werden die Besucher die handwerkliche Entstehung von Körben, Keramiken, Lebkuchenspitzen etc. bewundern können. Seinen Höhepunkt wird der Markt dann am Nachmittag mit einem Feuerwerk erleben. Wer an dem lebendigen Bethlehem teilnehmen wird?
Tak budou to žáci základní umělecké školy, ty živá zvířátka.
Es werden Schüler von der hiesigen Kunstschule sein. Die lebendigen Tiere wird uns der Schulhof leihen und die Kinder werden sich den ganzen Tag lang abwechseln.
Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende unseres heutigen Tagesechos angelangt, nicht aber am Ende unseres Programms. Dieses geht gleich weiter. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Die erste Dezemberwoche neigt sich ihrem Ende zu. Zeit für uns an dieser Stelle, wie gewohnt mit Ihnen, verehrte Hörer, die wichtigsten Ereignisse der zurückliegenden Tage aus der Sicht der tschechischen Medien noch einmal Revue passieren zu lassen. Zur Sendereihe im Spiegel der Medien begrüßen Sie aus dem Prager Studio recht herzlich
Robert Schuster
und Silja Schultheis.
Zwei Ereignisse waren es, die in der vergangenen Woche in besonderem Maße von der tschechischen Presse diskutiert wurden. Die jüngsten und bislang heftigsten Proteste tschechischer Landwirte gegen die von der Europäischen Union vorgeschlagenen Agrardirektzahlungen am Mittwoch dieser Woche. Und die Frage nach dem künftigen tschechischen Staatsoberhaupt und Nachfolger des amtierenden Präsidenten Václav Havel, dessen Amtszeit Ende Januar kommenden Jahres definitiv endet. Darüber hinaus kommentierten viele Zeitungen die in der vergangenen Woche erfolgte Abwahl von Jiří Balvin, dem Direktor des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens. Da wir uns damit bereits in unserem letzten Medienspiegel ausführlich beschäftigt haben, soll sie jedoch heute nicht im Blickpunkt dieser Sendung stehen.
Zu unserem ersten Thema. Wessen Geld wollen die Landwirte? Fragt die Zeitung Hospodářské Noviny in Reaktion auf die Proteste von rund 7000 tschechischen Landwirten, die am Mittwoch vor dem Landwirtschaftsministerium lautstark für bessere Bedingungen ihres Berufsstandes nach dem tschechischen EU-Beitritt demonstrierten. Weiter heißt es in dem Blatt dazu:
Die unzufriedenen Landwirte bemühen sich, die Öffentlichkeit von ihrer gewissermaßen erlöserischen Mission zu überzeugen. Wir kämpfen für die gesamte Landbevölkerung, für die tschechischen Verbraucher, für die ganze Republik. Wir verkaufen uns nicht der Europäischen Union.
Bei genauerem Hinsehen, so der Kommentator weiter, erwiesen sich die Proteste der Bauern jedoch als ziemlich egoistisch.
Die Landwirte wollen offensichtlich, dass sie sowohl in den Geschäften für ihre Produkte mehr Geld bekommen, als auch die Steuerzahler ihnen mehr in Form von staatlichen Subventionen zahlen. Es ist unredlich, die Mitbürger mit Losungen über die Verteidigung ihrer Interessen zum Narren zu halten, wenn es ganz offensichtlich um lobbyistische Interessen geht, die für die Geldbeutel der Verbraucher schlichtweg unvorteilhaft sind.
Kommentiert das Blatt Hospodářské Noviny vom 5. Dezember. Die Zeitung Lidové Noviny erörtert in ihrer Mittwochsausgabe die Frage, inwiefern die Proteste der Landwirte der tschechischen Regierung im Hinblick auf den bevorstehenden EU-Gipfel in Kopenhagen gelegen kommen. Zitat:
Die Bauernproteste passen den Regierungsvertretern für die Verhandlungen mit der EU in den Kram. Ihre Taktik ist klar. Brüssel macht aus Angst vor der Stimmung unter den polnischen und tschechischen Landwirten ein paar mehr Euro locker als geplant.
Ob der Zeitpunkt für die Proteste jedoch günstig gewählt war, sei fraglich, bemerkt der Autor.
Kam die Demonstration nicht zu spät? Die Europäische Union ändert zwar häufig im letzten Moment ihre Haltung. Vielleicht wäre es aber lohnenswert gewesen, die europäischen Beamten bereits vor dem Finale der Beitrittsverhandlungen mit der Stimmung unter den Landwirten vertraut zu machen.
Soweit die Überlegungen der Zeitung Lidové Noviny und so viel zu diesem Thema. Die Frage, wer in knapp 2 Monaten den charismatischen tschechischen Präsidenten Václav Havel nach 13 Jahren im Amt ablöst, zählt seit Wochen zum Dauerbrenner in den Kommentarspalten der hiesigen Medien. Ende vergangener Woche erhielt sie durch die Ergebnisse eines von den regierenden Sozialdemokraten durchgeführten Referendums über ihren Präsidentschaftskandidaten erneuten Auftrieb. Deutlich kritisiert wurde von nahezu allen Printmedien sowohl die Tatsache, dass und wie diese Umfrage durchgeführt wurde, als auch das Ergebnis, in dem der vor einem halben Jahr aus der Politik ausgeschiedene Ex-Premier Miloš Zeman ein klares Comeback hinsichtlich seiner Beliebtheit erlebte. Dazu schreibt die Zeitung Prava in ihrer Mittwochsausgabe:
Miloš Zeman fällt nach ein paar Monaten vollständig aus der Rolle heraus, die er unlängst bei seinem angeblich definitiven Ausscheiden aus der Politik spielte. Damals hat sich Zeman zu einem Politiker stilisiert, der das gemacht hat, was er sich vorgenommen hat, und ein politisches Engagement künftig allein für die Krisensituation erwägt, in der Tschechien nicht in der Lage wäre, einen neuen Präsidenten zu wählen.
Das jetzige Verhalten des Ex-Premiers, so der Kommentator weiter, liefe diesen Vorsätzen jedoch diametral entgegen.
Wenn Zeman sein Versprechen nur ein wenig ernst gemeint hätte, müsste er jetzt auf die nahenden Präsidentschaftswahlen vollkommen anders reagieren. Er müsste seinen Einfluss und seine Kontakte nutzen, um sich selbst vor einer Rückkehr in die Politik zu schützen. Stattdessen macht er sich bereits im Voraus über alle Präsidentschaftskandidaten lustig, wirft ihnen Schwäche vor und glüht vor Stolz über sein eigenes Übergewicht und seine Stärke. Damit gibt er faktisch zu, dass er die Öffentlichkeit mit seinem fingierten Rückzug aus der Politik nur zum Narren gehalten hat.
Soweit die Zeitung Pravo. Das Blatt Mladá Fronta Dnes erkennt in dem Ergebnis der von den Sozialdemokraten durchgeführten Meinungsumfrage den Beginn eines neuen Trendes.
Ein paar Monate Aufatmen haben den Menschen gereicht, um zu begreifen, welche Lücke Ex-Premier Zeman nach seinem Abtritt hinterlassen hat. Wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass es in unserer politischen Szene wenig Persönlichkeiten gibt, ist die Neuentdeckung eines ehemaligen Eckpfeilers der tschechischen Politik eine gesetzmäßige Erscheinung. Dieser Trend wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach fortsetzen.
Um diesen Trend zu stoppen, überlegt ein anderer Kommentator der Mladá Fronta Dnes, müsste Zemans Nachfolger, der amtierende Premier Vladimír Špidla, eine andere Taktik wählen als bisher. Zitat:
Wenn Špidla seine historische Mission erfüllen und den von ihm angekündigten neuen politischen Stil einführen will, muss er Farbe bekennen. Das sogenannte Referendum erfüllt in keinster Weise die Kriterien eines Referendums. Man sollte eher von einer Meinungsumfrage sprechen. Diese Meinungsumfrage hat mit ihrem Ziel und mit der absolut dilettantischen Vorbereitung den Sinn der direkten Demokratie karikiert. Das ist insbesondere vor dem bevorstehenden Referendum über den EU-Beitritt politisch unverantwortlich.
Soweit die Kritik der Zeitung Lara Frontadnes. Bleibt zu erwähnen, dass die besagte Meinungsumfrage faktisch keine Auswirkungen auf die Nominierung des sozialdemokratischen Präsidentschaftskandidaten hat, sondern von den Sozialdemokraten als Ausdruck direkter Demokratie zur Ermittlung der Stimmungslage in der Bevölkerung konzipiert war. Wer tatsächlich als sozialdemokratischer Kandidat in die Präsidentschaftswahlen zieht, wird sich an diesem Wochenende auf der Vorstandssitzung der stärksten Partei des Landes herausstellen. Doch das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist bereits Stoff für eine weitere Sendung. Für heute verabschieden wir uns an dieser Stelle von Ihnen und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon waren
Robert Schuster
und Silja Schultheiß.
Das war's auch in unserem Programm. Im Namen aller, die es für Sie vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro Jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v